Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio begrüßt Sie Tanja Lieske. Heute mit zwei neuen Büchern von Reinhard Götz, der seit mehr als 4 Jahrzehnten das literarische Leben in der Bundesrepublik prägt. Außerdem wurden heute die Namen der Autorinnen und Autoren bekannt gegeben, die im Juni in Klagenfurt lesen werden. Sie alle bekanntlich mit dem Ziel, den Ingeborg-Bachmann-Preis zu gewinnen. Zuvor aber will ich Ihnen eine Autorin vorstellen, die 1980 in Kolumbien geboren wurde und die das Land vor 2 Jahrzehnten verlassen hat, um nach Argentinien zu ziehen. Margarita García Roballo heißt sie. Sie hat Jura studiert und sagt von sich selbst, dass sie ohne diesen Ortswechsel vermutlich keine Schriftstellerin wäre. Die Distanz habe ihren Blick auf ihre Heimat und ihr Leben geschärft und deshalb habe sie angefangen, Prosa zu schreiben. 6 Romane hat Margarita García Roballo seit 2010 veröffentlicht und die wurden in mehrere Weltsprachen übersetzt. Nun gibt es auch einen Roman in deutscher Sprache. Unser Mitarbeiter Tobias Wenzel hat die Autorin getroffen und mit ihr über das Paket gesprochen.
Meine Schwester schickt mir gern Pakete. Das ist albern, denn wir leben so weit auseinander, dass die meisten Sachen auf dem Weg Schaden nehmen. Weit ist ein zu kurzes Wort, wenn man es ins Geografische übersetzt. 5300 Kilometer trennen mich von meiner Familie.
Das ist die Distanz zwischen Buenos Aires, wo die Ich-Erzählerin des Romans das Paket lebt, und der Geburtsstadt der Autorin, Cartagena. Die bleibt im Buch genauso namenlos wie die Erzählerin. Die Pakete und die Videotelefonate mit ihrer Schwester sind ihre einzige Kommunikation mit der Familie. Zu ihrer Mutter hat sie keinen Kontakt mehr. Margarita García Roballo weiß noch genau, wie ihr die Idee zum Roman kam.
Recuerdo que fue en una visita de mi propia madre.
Das war bei einem Besuch meiner eigenen Mutter, die gewisse Ähnlichkeit mit der Mutter der Erzählerin hat. Meine Mutter und ich mussten eine sehr breite Allee hier in Buenos Aires überqueren und sie wirkte dabei so unbeholfen, als würde sie die Rolle einer Frau, die zum ersten Mal in der Großstadt ist, übertrieben spielen. Das hat mich verärgert. Dann ist mir aber klar geworden, dass sie einfach nur meine Hilfe brauchte. Da ist aus meiner Verärgerung liebevolle Zuneigung geworden. Ein Hauptthema dieses Romans ist, wie können wir das, was uns an unserer Vergangenheit, unserer Herkunft, unseren Erlebnissen ärgert, annehmen?
Im Buch wird der Erzählerin, die als Werbetexterin arbeitet, aber einen Roman schreiben möchte, eine schwere Holzkiste geliefert. Daraus befreit sich ihre Mutter. Die bringt das Leben der Erzählerin durcheinander und die Nachbarn gegen ihre Tochter auf.
Hast du schon gefrühstückt? Fragt sie mich, während sie ein Häufchen Staub auf die kleine Schaufel kehrt und es über den Balkon wirft. »Nein, nein«, rufe ich, »da beschweren sich die Nachbarn.« Sie reibt sich die Hände am Hintern ab und kommt herein Richtung Küche mit einer entschiedenen Haltung, die ich nicht an ihr kannte. »Geh duschen, ich mach dir ein paar Eier.«
Imaginiert die Erzählerin ihre Mutter? Oder will sie, die andere Figuren belügt, mit dieser Geschichte auch uns Leser täuschen? Oder aber müssen wir das Unglaubliche als, wie es im Roman heißt, Webfehler in der Realität deuten, also alles zusammen als eben doch wahre Geschichte? García Roballo spielt raffiniert mit Schein und Sein und verwehrt uns bewusst letzte Gewissheit, in diesem von Dagmar Plötz in ein lebendiges Deutsch übersetzten Roman. Dialoge und Erzähltext sind rhythmisch aufeinander abgestimmt. Eine überzeugende Geschichte über das Gewicht der Familie in der Fremde.
Creo que la familia, cuando uno está lejos, se convierte como en esta especie de sombra fantasmagórica.
Wenn man weit von ihr entfernt ist, wird die Familie zu einer Art geisterhaftem Schatten, fast zu einer Last. Ich meine Last, nicht mal negativ. Man trägt einen unsichtbaren Rucksack, den man nicht los wird. Manchmal wiegt er nichts, manchmal vergisst man ihn. Aber einige Umstände erinnern einen daran, dass er da ist.
Algunas circunstancias que te hace recordar que está ahí.
Die Erzählerin verschweigt ihrem Freund den unglaublichen Besuch der Mutter und gefährdet so die Beziehung. Die Mutter wiederum dekoriert die Wohnung ihrer Tochter und zündet Räucherstäbchen an. Der zu erwartende Eklat bleibt aus, denn die Erzählerin, die sich verstärkt an ihre karibische Kindheit erinnert, entwickelt Empathie für die Mutter, zuerst bei einer gemeinsamen Zugreise.
Ich sehe sie die Landschaft betrachten, wie ich sie andere Male eine andere Art von Schönheit habe betrachten sehen. Traurig. Meine Mutter schaut traurig, weil ihr, das vermute ich, die Welt, so schön sie auch sein mag, nicht genügt. Und diese Lücke, die das Nichtgenügen öffnet, die Tatsache, dass sie etwas vermisst, was die Welt ihr nicht geben kann, macht die Traurigkeit aus. Ich denke, sie könnte dasselbe von der Liebe sagen. Liebe und Traurigkeit, wenn sie richtig intensiv sind, müssen sich gleich anfühlen, in den Lungen. Sie treten in gierigen, nie ausreichenden Atemzügen in den Körper ein.
Bereichernde Metaphern, feine Beobachtungen, überraschende Einfälle. Das Paket ist ein origineller Roman über Familienbande aus der Ferne. Eine Geschichte, bei der sich alle, auch Margarita García Roballo, fragen, wie das wäre, wenn plötzlich die eigene Mutter geliefert würde.
Una caja gigante con el pasado que uno quiere dejar atrás, por no ponerle nombre, madre, padre, familia, origen, lo que sea.
Eine riesengroße Versandkiste mit der Vergangenheit darin, die man hinter sich lassen will, um sie jetzt nicht Mutter, Vater, Familie oder Herkunft zu nennen, wird für mich immer der Horror sein.
Siempre para mí va a ser el horror.
Margarita García Roballos Roman Das Paket wurde aus dem Spanischen von Dagmar Plötz übersetzt, erschienen im DTV-Verlag München, 240 Seiten, 22 Euro. Sie hörten einen Beitrag von Tobias Wenzel. Reinald Götz wurde am 24. Mai 1954 in München geboren. Aus Anlass seines heutigen 70. Geburtstags sind in seinem Hausverlag, dem Surkamp Verlag, gleich zwei neue Titel erschienen. Lapidarium, so heißt ein Buch, das drei Dramen aus den letzten Jahren vereint. Und Wrong, eine Sammlung von Textaktionen, so der Untertitel. Dem Surkamp Verlag ist Götz seit 1983 verbunden, als Vertreter einer eher intellektuell angehauchten Popliteratur. Götz ist zudem Büchner-Preisträger und ein gefeierter Theaterautor. Enno Stahl hat sich die beiden neuen Bücher angeschaut und er wirft einen würdigenden Blick auf Reinhard Götz' Lebenswerk.
Reinhard Götz war als Autor oft umstritten, aber immer faszinierend. Seine Karriere begann mit dem berüchtigten Schnitt in die Stirn, den er sich 1983 vor laufenden Kameras beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb zufügte. Den Preis gewann er nicht, doch er wurde mit einem Schlag berühmt. Der Erstlingsroman Irre erlebte eine sechsstellige Auflage. Danach schien es, als habe er im Surkamp Verlag Narrenfreiheit. Er legte erratische, oft umfangreiche Buchprojekte vor, die kaum mehr die Aufmerksamkeit des Erstlings auf sich zogen, aber immer etwas Besonderes waren. Outstanding. Götz war Teil des Betriebs, doch stets als Solitär. Er war und ist mit seinem Schreiben am Puls der Zeit oder ihm voraus. Und er schreibt in Auseinandersetzung mit der Zeitgenossenschaft, mit anderen Autoren, Büchern, Texten, um, wie es in seinem neuen Band Wrong heißt,
andere Kunst aufnehmende und attackierende, bekämpfende und widerlegende Werke zu schaffen zu versuchen, die agonale, gegen die anderen gerichtete Seite der Werke so total wie möglich auszuentwickeln, um zugleich ihrer weltforscherischen, sanften, den Menschen erkennenden Seite Raum zu geben. Die Ideen bekämpfen, auch diese, so wie die Erfahrungen, das eigene Können, den Ist-Status der Arbeit, den aktuellen Text, jeden letzten Satz und so weiter. Das ist die fundamental polemische Grundsituation der Kunst.
Streit und Polemik sind zentrale Kategorien im Werk von Götz. Streit im Universum der Texte aus Literatur, Medien und öffentlichen Diskursen. Nicht nur in seinen Buchpublikationen sucht er die Konfrontation mit der Wirklichkeit, sondern auch in Essays, Reden, Interviews, die in Zeitschriften und Tagespresse erschienen sind. Der Band Wrong, also falsch, versammelt ausgewählte Beispiele. Götz' Denken erweist sich darin als durchaus widersprüchlich, gerade das aber erzeugt zündende Effekte.
Es ist auch gut, wenn man prinzipiell zustimmungsgeneigt ist, unnörglerisch auf die Welt reagiert. Die Haltung darf auch ruhig etwas Programmatisches haben. Aber es muss gleichzeitig ausreichend Raum für heftige negative Emotionen vorgesehen sein, für Hass, Verachtung, Irrationalismen und Animositäten aller Art.
Einerseits zustimmungsgeneigt, andererseits Raum für Hass und Verachtung. Das ist typisch Götz. Beides wird bei ihm mit äußerster Heftigkeit zelebriert. Die Feier dessen, was ihm gefällt, und die Verdammung von Positionen, die ihm falsch erscheinen, wrong, wie er seinen Band nennt. Auch der Götzschen Poetologie selbst sind verschiedene Beiträge darin gewidmet. Wie alle seine Schriften sind sie sprachgetrieben, gedankengepeitscht, exzessiv im Zugriff auf die unmittelbare Realität. Bezieht Götz sich auf sein eigenes Werk, etwa den Roman Johann Holtrop, sind seine Ausführungen ungemein hellsichtig. Er formuliert aber auch allgemeine Gedanken zum zeitgenössischen Roman.
Im Leser sind die alten Romane gegenwärtig. In der Welt die heutige Lebenspraxis, sprachlich völlig anders kodiert. Und die Erwartung des Lesers ist es, beides im Romantext der Gegenwart vorzufinden. Die Reflexion auf diesen Widerspruch ist das eigentliche Abenteuer des heutigen Romans, experimenteller als jedes Formexperiment, die ahnende Erschließung der in der Sprache sedimentierten Objektivität von Worten, Syntax, Diktionsanmutungen, der aus ihr heraus mitgeteilten und so in die Vorstellungswelt des Lesers übermittelten Bilder, Stimmungen, Gefühle.
Solche komplexen Gedankenkonglomerate liegen allen seinen Texten zugrunde, auch den Theaterstücken. Die letzten drei sind in dem ebenfalls neuen Band Lapidarium versammelt. Es sind umfangreiche Textflächen, heterogen, vielgestaltig, Prosa-Passagen, endlos lange Mono- und Dialoge, das wirkt unspielbar und ist es doch. Reich des Todes und Baracke wurden in mehreren großen Häusern in Deutschland und Österreich inszeniert. Gerade das ausufernde Manische des Götzschen Theaterschreibens scheint für Dramaturgen eine spannende Herausforderung zu sein. Reich des Todes wurde durch die Anschläge des 11. September 2001 und den Folterskandal in Abu Ghraib motiviert. Verschaltet mit NS-Anspielungen wird es zu einem Stück über das Wesen der Folter. Baracke ist als Familienstück konzipiert. Es zeigt die Entstehung und das Vergehen der Liebe, was besondere Brisanz dadurch gewinnt, dass Beate Zschäpe und Uwe Mundlos, die NSU-Terroristen, die fiktiven Eltern innerhalb des Stücks sind. Es gehe, so Götz selbst, um die beengende Übernähe der Menschen zueinander. Wie ein Resümee des Familienlebens im Zeichen von Gewalt und Missbrauch wirken diese Sentenzen.
War Hass und war Verstehen, war Schweigen, Zeuge, Prügel ohne Grund und sinnlos. Langsam geht das Licht aus. Zu nah, zu eng, zu viel, zu laut, zu wenig fern von Wort und Tat und Haut. Zu viel Bewusstsein und Gerüche, zu viel Verdacht, erkenne Fluch. Die Suppe schmeckt nach Klo und Krach, zu wach, zu wenig Schlaf, zu viel Versagen, müde, Schwäche, Not, zu viel Baracke, Provisorium, Tod.
Die Stücke schaffen durch latente Andeutungen auf verschiedenste Themenkomplexe eine immense Bedeutungstiefe und Bodenlosigkeit banalster Gegenstände. Schwierig, ja kryptisch oft, aber enorm anregend, fern jeder Festlegung. Götz ist unleugbar einer der wichtigsten deutschen Gegenwartsautoren, vielleicht der wichtigste. Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag.
Meint Enno Stahl. Die beiden jüngsten Bücher von Reinhard Götz heißen Wrong, Textaktionen und Lapidarium, Stücke. Beide erschienen im Surkamp Verlag Berlin. Beide 367 Seiten stark. Sie kosten 24 und 32 Euro. Die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt sind immer ein großes Ereignis. 4 Tage lang diskutiert eine hochkarätig besetzte Jury am Wörthersee über Prosatexte von Autorinnen und Autoren. Etliche Preise gibt es auch, vor allem den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis und, etwas Werbung in eigener Sache sei erlaubt, den mit 12.500 Euro dotierten Preis des Deutschlandfunks. Bei insgesamt 5 Preisen gibt es einiges an Geld zu gewinnen, weshalb die Bekanntgabe der Autorennamen immer eine große Sache ist. 14 Namen gingen heute wie jedes Jahr über den Ticker. Zugeschaltet war mir vor der Sendung Wiebke Poromka und ich habe sie gefragt, was uns die diesjährige Liste der Namen denn verrät.
Es sind eher Autorinnen und Autoren der jüngeren Generation, die nominiert sind. Also jetzt keine seit Jahrzehnten etablierten Stimmen. Das ist insofern aber gar nicht so überraschend, als ein Auftritt in Klagenfurt natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Es kann nämlich natürlich auch sein, dass man mit einer negativen Jurykritik nach Hause geschickt wird. Allerdings sind durchaus Autorinnen und Autoren unter diesen 14 Lesenden, die sich durch erste Bücher einen Namen gemacht haben. Kaska Brühler etwa, die mit Romanen Romanen wie Roter Affe oder zuletzt Die Eistaucher, die Kritik beeindrucken konnte. Oder auch Tamara Steiner, eine in Slowenien geborene Lyrikerin und Violinistin. Und die hat gerade mit dem Lyrikpreis Meran eine wichtige Auszeichnung bekommen.
Genau, es ist ein sehr musikalischer Auftritt dieses Mal. Jede Menge Autorinnen und Autoren haben ein zweites Leben im Kabarett als Sänger, Sängerin. Die Viola haben sie genannt. Also wahrscheinlich wird das auch ein Hörgenuss.
Es wird wahrscheinlich ein Hörgenuss und das weiß man ja auch. Die Performance selbst spielt natürlich in Klagenfurt auch immer eine große Rolle. Insofern ist das auch ganz gut, wenn da Autorinnen und Autoren auftreten, die im besten Sinne gewappnet sind für so eine Darstellung des eigenen Textes.
Zu den etwas Erfahreneren gehört sicher Christine Kohlschmieder, 1972 in Heidelberg geboren. Sie ist auch Literaturagentin und Übersetzerin und hat bislang Romane mit sehr griffigen Titeln veröffentlicht. Schambereich, Trümmerfrauen, Schweinesystem. Was meinen Sie denn, was für ein Stück würde uns hier erwarten?
Ja, Dry und Schambereich, das sind zum Beispiel Bücher, die sich sehr offen mit vermeintlich tabuisierten Themen auseinandersetzen, mit Sucht, mit der Sexualität. Und Christine Kohlschmieder hat diese Bücher auch jeweils in den sozialen Medien sehr plakativ begleitet. Und zudem kommt hinzu, dass sie als langjährige Literaturagentin das Terrain Klagenfurt kennt und auch die Rituale, auch diese Auftrittssituation, die weiß, dass es da auf eine gewisse Performance ankommt. Und ich könnte mir also vorstellen, dass man da inhaltlich, aber auch vielleicht was den Auftritt selbst angeht, mit einer gewissen Provokation rechnen könnte.
Welche Erwartungen haben Sie noch, wenn Sie auf die Liste schauen? Welche Namen sind Ihnen noch aufgefallen?
Tijan Sieler kann man ganz sicher nennen. Das ist ein Autor, der schon 4 Romane veröffentlicht hat. 1981 geboren in Sarajevo, dann mit seinen Eltern nach Deutschland emigriert. Und er hat jetzt zuletzt mit dem Roman im vergangenen Jahr erschienen, Radio Sarajevo, einen sehr unmittelbar erzählten, sehr eindrücklichen Roman geschrieben über eine Kindheit während des Jugoslawienkriegs, auch sehr nah dran, offenkundig an seiner eigenen Biografie. Das ist bestimmt ein Autor, auf den man schauen wird. Ich bin gespannt, ob er wieder in diesem eher autofiktionalen Bereich bleiben wird oder ob er sich in Klagenfurt noch einmal ganz neu erfindet etwa. Mit großer Spannung erwarte ich auch Sarah Elena Müller. Das ist eine junge Schweizer Autorin, die im vergangenen Jahr einen Debütroman veröffentlicht hat, Bild ohne Mädchen. Es ist ein Roman, der mich ästhetisch ungemein beeindruckt hat und auch thematisch, weil er sich nämlich einem sehr problematischen, einem heiklen, schwierigen Thema widmet, nämlich der Pädophilie im linksalternativen Milieu. Und Sarah Elena Müller betreibt da eine ganz hochreflektierte Medienkritik. Und das ist ein im besten Sinne verstörender Roman. Der ist auch gleich als Debüt, das ist durchaus nicht ganz selbstverständlich, auf die Liste für den Schweizer Buchpreis geschafft hat.
Die Tage der deutschsprachigen Literatur sind ja das öffentlichste Literaturspektakel im deutschsprachigen Raum. Sie haben die Performance schon angesprochen. Es passiert immer wieder auch mal, dass eine Autorin, ein Autor ja sehr schlucken muss oder gar in Tränen ausbricht, wenn es den Verriss durch die Jury gibt. Wie stehen Sie denn zu diesem Ritual?
Ich finde dieses Ritual insofern interessant, als man daran vor allen Dingen natürlich auch den Wandel der Literaturkritik in den vergangenen Jahren oder in den vergangenen Jahrzehnten sogar beobachten kann. Wenn man sich mal zurückerinnert an die frühen Tage des Bachmann-Preises, da, um es mal so ein bisschen verkürzt zu sagen, hatte man tatsächlich den Eindruck, da sind vermeintliche Großkritiker, die Freude daran haben, sehr apodiktische, auch oft sehr harsche Urteile zu fällen und nicht nur einen Text zu kritisieren, sondern im schlimmsten Falle auch gleich eine ganze Autorenexistenz anzuzweifeln. Und das hat sich doch in den vergangenen Jahren meiner Wahrnehmung nach sehr geändert. Da ist wirklich ein im besten Sinne literaturkritisches Gespräch entstanden. Also es geht um Differenzierung, es geht um den Austausch von Argumenten und von Perspektiven. Und auch da, wo man sie vielleicht nicht unbedingt teilt, kann man sie vielleicht wenigstens nachvollziehen oder nachvollziehbar machen.
Einschätzungen meiner Kollegin Wiebke Poromka. Soeben hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass Walter Kappacher, der Büchner-Preisträger, in seiner Heimatstadt Salzburg verstorben ist. Er wurde 85 Jahre alt. Das war's im Büchermarkt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Tanja Lieske.